Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen ganz besonderen Interviewgast. Ich interviewe heute zum zweiten Mal den Herzchirurgen, Notfallmediziner, Intensivmediziner und Taucherarzt Dr. Reinhard Friedel. Und du kannst dich freuen, denn in diesem ersten Teil von diesem spannenden Interview erfährst du, was das Blut, unser Blut, ja, über unser Leben aussagt. Dass nicht nur das, was wir essen, im Blut sichtbar wird, sondern dass das Blut auch der Spiegel unseres Lebens und unseres Bewusstseins ist. Dr. Reinhard Friedel spricht aber auch über ganz neue Studien, die aufzeigen, dass gerade Traumata auch über das Blut sichtbar gemacht werden können. Freue dich auf diesen ersten Teil und ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß damit. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast in meinem Podcast, auf den ich mich schon so gefreut habe. Und es ist das zweite Mal, dass Dr. Reinhard Friedel heute bei mir ist. Und ich sage direkt schon mal am Anfang, lieber Reinhard, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns heute wieder ganz viele tolle, spannende Einblicke gewährst und diesmal über ein ganz besonderes Organ, nämlich das Blut. Also herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Kerstin.
Ja, du bist ein herausragender Herzchirurg, Notfallmediziner, Intensivmediziner, Taucherarzt und die Liste lässt sich unendlich fortführen. Und du bist aber ein großer, großer Fan von einem Organ, dem wir alle ja nicht so viel Beachtung geschenkt haben, zumindest in der Vergangenheit, nämlich unserem Herzen. Wir fühlen über unser Herz und das Herz ist alles andere als nur eine Pumpe. Und du hast in dem ersten Interview, was wir beide geführt haben, hast du, und das war übrigens super spannend für alle, die es eben noch nicht gesehen haben, schaut euch das unbedingt an, hast du über die seelischen und die spirituellen Aspekte des Herzens gesprochen und hast die ganzen Zuhörer, Zuhörerinnen da wirklich tief mit hineingenommen. Also es ist total spannend. Und ich durfte auch bei dir sein, und zwar in deiner wunderbaren Praxis oben in Norddeutschland. Herzzeit heißt sie. Und da durfte ich mit meinen Eltern dich besuchen und habe zum ersten Mal in meinem Leben mein Herz mit den wunderschönen vier Kammern wirklich, ja, gesehen. Und das war eine sehr emotionale Erfahrung für mich, weil ich natürlich auch weiß, wie die Gefühle durch das Herz gehen. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Und du hast ja zwei berufliche Karrieren. Nimm uns doch nochmal ganz kurz damit rein, dass alle so ein bisschen Gefühl dafür haben, wie war dein Leben früher, wie ist dein Leben heute und wie ist das mit diesen zwei beruflichen Karrieren?
Gut, also ich bin Herzchirurg geworden, weil das eine große chirurgische Herausforderung war, ein Herz zu operieren. Ja, das ist so ein Kunsthandwerk, das vielleicht wie ein Uhrmacher des Lebens sozusagen, ist eine sehr feine Arbeit. Das hat mich interessiert. Das habe ich auch über Jahrzehnte gemacht. Ich habe viele tausend Herzen operiert, von frühgeborenen Babys bis zu über 90-Jährigen und alle Arten von Notfällen und Kunstherzen implantiert und war sozusagen ein Uhrmacher oder ein Klempner des Lebens und war damit an für sich sehr zufrieden, bis eines Tages die Spiritualität eingezogen ist in mein Leben oder Einzug gehalten hat und ich, sag mal, in Kontakt kam mit Bewusstsein und mit Meditation und mit spirituellen Schulen, ja, wie Buddhismus oder Tantrismus. In all diesen Traditionen wird man immer wieder aufgefordert, mit dem Herzen zu fühlen. Dass man mit dem Herzen fühlen kann, war mir in diesem Sinne nicht geläufig, beziehungsweise mich wirklich interessiert hat, gibt es dafür eine biologische Evidenz? Oder ist das einfach eine althergebrachte Metapher in den Zeiten der Neurowissenschaften, wo ja das Postulat, das Paradigma besteht, Bewusstsein, Gefühle, Liebe entstehen im Gehirn? Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und um wirklich mal nachzugucken, gibt es auch eine wissenschaftliche Plausibilität dafür, dass das Herz fühlen kann. Und habe da sehr vieles gefunden und habe darüber mein erstes Buch geschrieben, Der Takt des Lebens, weshalb das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Da beschreibe ich sehr genau wie das, was das Herz alles fühlen kann, dass es Rezeptoren hat für die Liebe, für das Liebeshormon, dass Herz und Gehirn ein Liebespaar sind, die verbunden sind, ja, und also das Bewusstsein nicht nur im Gehirn entsteht, sondern eben auch im Herzen, dass vielmehr sogar Liebe ohne Herz ist nur ein Gedanke.
Schön.
Und damit habe ich mich beschäftigt und habe dann dieses Buch geschrieben, dann auch ein Kinderbuch daraus gemacht, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass unsere Kinder auch in diesem Bewusstsein erzogen werden und unterstützt werden, dass sie auf ihre Herzen hören. Und irgendwann habe ich mich natürlich dann gefragt, okay, Reinhard, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sieht das denn bei dir aus? Ja, was würdest du denn tun? Was würdest du denn tun, wenn du wirklich deinem Herzen folgen würdest? Jetzt mal angenommen, du könntest das, ja. Es gibt keine Beschränkungen. Also was wäre das? Ja. Und da gab es zwei Antworten. Die eine Antwort war, ich würde gerne zur See fahren. Ich würde gerne Schiffsarzt sein. Ich bin leidenschaftlicher Segler. Ich bin schon über den Atlantik gesegelt. Also ich würde mich gerne dem Wasser nähern und auf See sein. Und die zweite war, dass ich gerne eine Privatarztpraxis eröffnen würde, um eben all diese Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe, umzusetzen in eine neue Art von Herztherapie. Ja. Und weil ich denke, auch das seelische Herz, das psychische Herz braucht schon auch jemanden, der das Herz kennt, sozusagen aus erster Hand. Ja. Wenn man die Psychokardiologie, es wird häufig von Menschen betrieben, die einen noch nie in ihrem Leben ein Herz gesehen haben. Und ich habe nichts dagegen. Nur für mich wollte ich eben das, was ich begriffen habe vom Herzen, ja, in diesen vielen tausend Herzoperationen, von dem, was ich gelernt habe, mit dem Herzen als Sinnesorgan, das wollte ich zusammenführen in meiner Praxis.
Was dir ja auch extrem gelungen ist. Und das hört sich natürlich jetzt bei dir so an, wenn du es beschreibst. Ja, du hast da so ein bisschen am Herzen operiert. Da stapelst du ganz, ganz tief. Du warst ja ein herausragender Herzchirurg und warst ja da sehr pragmatisch unterwegs. Also diese klassische Schulmedizin hast du ja sehr stark gelebt, zumindest hast du es ja auch so beschrieben hat. Und hast eine wunderbare Transformation in diese seelische, emotionale Komponente eben geschafft. Und das finde ich einfach so toll, gerade wenn so ein herausragender Schulmediziner das miteinander verbinden kann. Die Medizin, also die klassische Medizin, aber eben dann auch diese emotionalen Komponenten, die seelischen Komponenten, das Bewusstsein eben miteinander kombiniert. Ja, also für alle die jetzt zuhören, schaut euch das unbedingt auch bei YouTube an. Schaut euch dieses Interview, das erste auf jeden Fall an. Denn heute geht es um ein ganz anderes Thema noch, mit dem du dich intensiv auseinandergesetzt hast. Und es geht heute um das Blut. Da ist es, der Blut, der Fluss des Lebens. Und das einzige rote Oberteil, was ich habe im Schrank, habe ich heute rausgepackt. Passend zu Ehren des Blutes. Und ich bilde mir auch ein, dass ich ganz gut das Blut lesen kann. Aber nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich da auch nochmal ganz, ganz anders drauf geschaut. Bevor wir jetzt auf diese einzelnen Dinge eingehen, die du herausgefunden hast, mit deinem, Achtung, Bewusstsein auch interpretiert hast, ganz toll. Wie kam denn dieser Impuls? War das auf einmal so ein tiefes intrinsisches Gefühl? Kam das in der Meditation? War das so ein entscheidender Moment, dass du gesagt hast, jetzt werde ich ein Buch über das Blut schreiben? Wie kam das?
Das Herz wird ja gemeinhin als die Quelle des Lebens betrachtet, ja. Und eine Quelle ist nur dann eine Quelle, wenn Wasser in ihm fließt. Ja, also Quelle und Wasser sind nicht zu trennen. Ohne Wasser, ohne das flüssige Medium, ist eine Quelle nur ein trockenes Loch oder ein Spalt in der Erde. So kann man das Herz nicht ohne das Blut betrachten. Ja, das Herz ist dazu da, um Blut zu bewegen oder vom Blut bewegt zu werden. Also das Herz ist nicht dazu da, um einsam in der Brust zu schlagen, sondern es ist untrennbar mit Blut verbunden. Ja, es ist am Tag von 6 bis 8 Tonnen 8000 Liter Blut durchflossen. Ja. Deshalb kann man das Herz nicht ohne das Blut betrachten, wie man das Wasser nicht ohne Quelle betrachten kann. Und es gibt da viele neue, sagen wir auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die bezweifeln, ja, ob das Herz das Blut so antreibt, wie wir das uns vorstellen. Also da gibt es ja so ein Maschinenparadigma hier, da ist so eine Pumpe, ja, und die pumpt jetzt so das Blut durch unseren Kreislauf, wie die Zentralheizung im Keller das Wasser durch die Heizungsrohre. Ja, das geht dann überall so durch und kommt auf der anderen Seite wieder zurück. Ja. Dieses Paradigma ist überhaupt nicht aufrechtzuerhalten, weil das ist ein Mensch-Maschinen-Paradigma, das so wahrscheinlich nicht stimmt. Und so wie ich in meinem ersten Buch so die Frage hatte, kann das Herz fühlen, und dann herausgefunden habe, ja, es ist nicht nur eine Pumpe, es ist auch ein Sinnesorgan. So geht es in dem zweiten Buch auch darüber, ist es überhaupt eine Pumpe? Ja, oder ist das alles vielleicht ganz anders? Weil
das heißt, lieber Reinhard, ganz kurz nur, weil dass die das auch alle verstehen, wenn sie jetzt zuhören, ja? Du hast irgendwann in einem stillen Moment, kam intrinsisch diese Frage in dir auf, und du als auf der einen Seite Wissenschaftler mit einer unfassbaren Erfahrung im System, hast dir irgendwann diese Frage gestellt und fingst an zu forschen. Wann kam dieser Moment, dass du gesagt hast, ich muss einfach mehr über das Blut in Erfahrung bringen, darüber schreiben? Das war so dieser Moment, dass du da in die Reflexion gegangen bist. Wie kam das?
Das war einfach da. Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht, sondern das kam eines Tages. Eines Tages habe ich gewusst, ich kann das Herz nicht ohne das Blut betrachten, wie ich das die Quelle nicht ohne Wasser. Das ist ein urphilosophisches Problem.
Ja, schön. Aber dann auch wieder, woher kam dieser Gedanke? Ne? Dann sind wir wieder bei dem höheren Bewusstsein, und dann sind wir wieder genau bei diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spirituellen Aspekten. Ne?
Ja, ich würde nicht sagen, das ist Inspiration. Und Inspiration kommt dann, wenn das Denken aufhört.
Absolut. Ja, sehr, sehr schön. Ne? Wenn es in uns hineinfällt. Ne? Das heißt, ich habe ja früher, beziehungsweise mache das immer noch, wenn ich das Blut von meinen Coaches mir anschaue und gebe die Empfehlungen, oder von meinen Menschen, mit denen ich eben arbeiten darf, und schaue mein eigenes Blut an, dann schaue ich da, ich würde mal sagen, einfach drauf, so wie ich das gelernt habe. Durch dich habe ich gelernt, da kann man ja noch viel mehr ablesen. Und Wahnsinn, was man alles im Blut überhaupt ablesen kann. Mhm. Das heißt, im übertragenen Sinne, du als Blutversteher, ich will es jetzt einfach mal so sagen, was kann man denn alles aus dem Blut ablesen? Auch unsere Gefühle, das, was wir essen. Wenn dich jetzt jemand fragt, was kann man alles aus dem Blut ablesen? Wie ist da die Antwort?
Blut weiß alles über uns. Mhm. Ja. Ist das Organ, was alle Organe, anderen Organe durchfließt. Ja, Blut ist das Organ, was in allen Organen innewohnt. Ja, es ist sozusagen ihr Innerstes, ja, was sie versorgt, was sie mit Sauerstoff versorgt, was sie mit Nährstoffen versorgt, was den Müll rausbringt. Aber im Blut ist auch Information. Ja, weil all diese vielen zigtausend Blutwerte, die wir heute bestimmen können, die geben uns ja Information. Und jede Zelle, ja, jedes Molekül in uns gibt seine Informationen an das Blut ab. Und das Blut transportiert das als ein flüssiges Medium und gibt diese Information weiter an das Gehirn, an das Herz. Und so kann man sagen, Blut ist ein flüssiges Informationsmedium, und Blut ist die essentielle Zutat von Bewusstsein, ja, weil ohne dass unser Gehirn durchblutet ist, und da kommen wir vielleicht noch drauf, passiert da überhaupt nichts. Und ein Tropfen Blut genügt, um unsere komplette genetische Identität herauszufinden. Mit einem Tropfen Blut kann man eindeutig einen Täter überführen oder ein Opfer oder was. Im Grunde wussten das die Menschen schon immer, ja. Deshalb wurden im Mittelalter auch wichtige Unterschriften mit Blut gesetzt.
Ja klar, die Blutsbrüderschaft, ne, gibt's ja auch. Also
oder ja. Faust hat Mephisto, dem Teufel, seine Seele verkauft. Er hat mit Blut unterschrieben. Ja. Es ist fälschungssicher.
Ja, gut. Das heißt, das Blut ist quasi der Spiegel unserer Seele, ja, also unseres Lebens. Ne? Könntest du das so übersetzen? Es ist eigentlich im Grunde genommen so, dass das Medium, was den kompletten Fingerabdruck energetisch und natürlich auch physisch von uns klar aufzeigt, könnte man das so sagen?
Ja.
Was mich total faszinierend hat in deinem Buch, ist, dass du gesagt hast, wenn die Seele blutet, dann sieht man das eben auch in unserem Körper. Und was mir komplett neu war, das habe ich vorher noch nie gehört. Und ich bilde mir ein, dass ich viele von diesen Büchern lese, das auch magnetisch anziehe, weil ich dieses Thema so spannend finde, dass Menschen, die zum Beispiel ein Traumata erlebt haben oder dass es denen überhaupt nicht, ich sage jetzt mal, die sehr, sehr viele Jahre vielleicht auch Sorgen hatten. Also ich würde es jetzt mal nicht nur auf das Traumata beziehen, sondern eben auch dieses sich permanent Gedanken machen, nicht glücklich zu sein, mit seinem Leben hadern, dass man das über Entzündungswerte im Blut nachweisen kann.
Genau, also das hat mich auch wirklich verblüfft. Das wusste ich vorher auch nicht. Und ich denke, dass es sehr viele auch meiner Kollegen nicht wissen. Das sind ganz neue Forschungsgebiete. Und die Frage war tatsächlich, stimmt das, dass die Seele bluten kann? Ja, sie kann. Wenn wir, wie du sagst, permanent unglücklich sind oder negativen Stress haben, dann wird in unserem Gehirn ein Zentrum aktiviert, das heißt Amygdala. Und wenn das unter Feuer ist, ja, dann produzieren unser Rückenmark, die Stammzellen in unserem Rückenmark, und die produzieren dann wie verrückt weiße Blutkörperchen, Entzündungszellen. Und sie produzieren Blutgerinnung. Und weshalb ist das so? Wenn wir vielleicht vor 10.000 Jahren einem Säbelzahntiger gegenüberstanden, dann hatten wir auch Stress. Und es konnte also sein, dass wir verletzt werden. Ja, und wenn wir also gebissen werden oder verletzt werden, dann ist es schon wichtig, dass man wirklich besonders viel Blutgerinnung an Bord hat, die diese Verletzung verschließt und auch immunkompetent ist, ja, Abwehr hat. So, wenn jetzt aber dieser Säbelzahntiger gar nicht mehr da ist, sondern nur der Chef sozusagen, das Gefühl bleibt aber das gleiche, dass wir angegriffen werden. So, und dann produzieren unsere, oder wenn wir traumatisiert werden, natürlich das gleiche als Kinder, dann ist es noch viel mehr, wenn wir uns nicht wehren können, ja, wenn wir fortgesetzt Misshandlungen ausgesetzt sind. Dann fühlt sich das genauso an, unsere Amygdala wird aktiviert, unser Knochenmark produziert Entzündungszellen, es produziert Blutgerinnung. Und das führt dann zu einer chronischen Entzündung. Ja, und das führt zu diese Entzündungszellen, die richten sich gegen uns. Ja, das führt zu Autoimmunerkrankungen. Ja, zu Rheuma, zur Herzschwäche, zu neurologischen Erkrankungen. Es führt zu Vorhofflimmern. Ja, 60 Millionen Menschen auf der Welt haben Vorhofflimmern. Das ist eine Volkserkrankung inzwischen. Und die Ursachen, die liegen sehr, sehr weit zurück häufig. Und die muss man sehen.
Das heißt aber auch für mich jetzt, weil mir war das total neu, ich habe das vorher noch nie gehört. Du könntest jetzt von der Theorie her, wenn du das Blut dir anschaust und du siehst jetzt, ich sage jetzt mal den CRP-Wert, der klassische Entzündungswert, sieht man das da dann aufgrund der Entzündungswerte oder aufgrund der Blutgerinnung, aufgrund der weißen Blutkörperchen? Wie könnte ein Fachmann so wie du sehen, dass hier eventuell was im Unargen ist, weil die Entzündungswerte nach oben gehen? Welche Werte sind es denn? Die klassischen CRP-Werte, die dann hochgehen, wenn jemand.
Das ist das hochsensitive CRP.
Ja. Ah, okay, ein hochsensitives. Das ist nochmal was anderes als der normale CRP-Wert.
Genau, das ist nicht das CRP, das hochgeht, wenn wir Grippe haben, sondern das ist das hochsensitive CRP, das normalerweise so unentdeckt bleibt. Das ist ein sehr viel feineres Level an Entzündung. Ja, und was vorhanden ist, das gilt eben als Risikofaktor für koronare Herzerkrankungen, alle möglichen Erkrankungen. Und es ist halt die Frage, wieso ist das jetzt erhöht? Und das ist eben, hat sehr viel häufig Ursachen, die im Psychotrauma-Bereich liegen.
Also bedeutet es aber auch wieder, das hast du ja so schön in einem ersten Interview auch beschrieben, wir müssen den Menschen immer ganzheitlich anschauen. Es geht wirklich auch darum, nicht nur ein Organ zu reparieren und etwas reinzufügen oder ich sage jetzt mal nur ausschließlich, um jetzt in deiner bei deinem ersten großen Thema zu bleiben, nur am Herzen zu operieren, sondern man muss den Menschen immer ganzheitlich betrachten. Denn im klassischen Sinne, wenn die Entzündungswerte zu hoch sind, dann würde man ja vielleicht auch schauen, okay, wie ernähren Sie sich denn und machen Sie mal ein bisschen mehr Sport und schauen Sie doch mal, dass Sie vielleicht auch mal Ihr Leben ein bisschen verändern. Aber die wenigsten sprechen ja dann auch das Thema Psyche an, Traumata, Sorgen um zu sagen, hey, auch dadurch könnten die Entzündungswerte nach oben gehen, ne?
Genau, man muss es als Paket sehen. Also was du gesagt hast, gute Ernährung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für ein gutes Leben. Bewegung ist natürlich auch ein super wichtiger Faktor. Und der dritte Faktor ist glücklich sein, Happiness, Love and Peace, wie immer auch man das heute nennen möchte. Ja, auf jeden Fall für sich ein Modus, ein State of Mind, wo man sagt, okay, damit bin ich irgendwo ausgeglichen. Ja, natürlich, wir kommen immer wieder auch mal ein Schwanken, man muss dann immer wieder zurückkommen und zum Beispiel über Meditation. Und deshalb brauchen wir gute Ernährung, wir brauchen viel Bewegung und wir brauchen Frieden im Kopf. Und gerade dieser Frieden im Kopf oder ein Stadium von Ausgeglichenheit ist ja enorm heilungsfördernd, das wissen wir heute. Ja, da kann ja Herzerkrankungen, viele Erkrankungen sehr positiv beeinflussen. Und ja, so man braucht alles drei. Aber wie, das ist richtig, wie tatsächlich, ich nenne es jetzt mal Stress, wie das oder ein Psychotrauma in unsere Zellen hineinwirkt und uns krank macht und die Entzündungen hochtreibt und zu diesen chronischen, stillen Entzündungen führt, das wird erst so nach und nach bekannt und bewusst.
Im Grunde genommen wissen wir das ja alle. Wir fühlen das ja auch, dass wir was verändern dürfen, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt. Aber einfach nur zu warten, dass dann in dem Fall der Arzt ein Mittelchen verschreibt, reicht einfach nicht mehr aus. Ne? Also da auch wirklich den Aufruf an jeden mal nach innen zu fühlen und vielleicht auch mal wieder den Kontakt zu sich selbst aufzunehmen und sich zu fragen, gibt es denn schon Impulse, die ich ganz klar wahrnehme, dass ich in mir vielleicht mal was anschauen darf, was verändern darf und vielleicht auch mal ein Traumata auflösen darf. Da gibt es ja mittlerweile auch tolle Möglichkeiten. Ja. Und mich hat es auch immer wieder fasziniert, gerade wenn Menschen wie du, die ja in solchen herausfordernden Berufen gearbeitet haben, du hast es ja auch beschrieben, dass du so fokussiert, so konzentriert warst mit deinem Team, wenn du am offenen Herzen operiert hast, da war nur der Kopf aktiv, da warst du wirklich nur im Fokus. Also du hast ja ein Leben gelebt, wo du auch lernen musstest zu funktionieren. Und heute bist du so ein empathischer Mensch, der eine Tiefe hat und auch dieses Gefühl spürt man ja, wenn man mit dir spricht, auch so in die Ausstrahlung bringst. Ach, ich liebe sowas, ja, diese Kombination aus Wissenschaft und tiefem Gefühl. Du hast gesagt vorhin, hast du das am Anfang von unserem Gespräch schon so angerissen, dass eigentlich physikalisch, wenn ich das richtig verstanden habe, es hat mich auch umgehauen, um ehrlich zu sein, das Herz gar nicht imstande ist, diese 6 bis 8 Tonnen Blut, was wir täglich oder was das Herz täglich durch unseren Körper pumpen muss, das ist physikalisch gar nicht möglich. Oder probier das nochmal ein bisschen besser für uns Laien zu erklären.